Berlin-Baku.
Unsere ambitionierte Fahrradreise.
Also, herzlich willkommen jetzt zur zweiten Folge unseres Reisepodcasts Berlin-Baku. Die Aufnahme erfolgt dieses Mal wieder bei unserem Wohnzimmer. Das ist möglicherweise zum letzten Mal.
Sehr wahrscheinlich zum letzten Mal. Sonst müssen wir nochmal eine Folge aufnehmen.
Weiß ich nicht, direkt bevor wir losfahren.
Ja, vielleicht, also das wäre auch noch eine Möglichkeit, solange wir dann auch irgendwie Internet haben, das wäre ganz nice. Aber ja, das Thema der heutigen Folge soll sein, die Vorbereitungen, die wir gemacht haben, die wir treffen mussten oder wollten für unsere Reise. Weil wir bei den Blogs, die wir bisher gelesen haben, häufig dachten, also das fängt dann oft direkt erst bei der Reise an, aber gar nicht unbedingt da, was man eben vorhin dann schon alles machen muss. Und das ist schon noch einiges. Und wir haben, glaube ich, hoffentlich an alles gedacht und wollen, falls jemand irgendwie von euch auf die Idee kommt, auch das zu machen, mal so ein bisschen Überblick geben, was wir gemacht haben, dass wir hier, dass ihr mal einen Einblick bekommt, was wir da gemacht haben.
Wichtig ist natürlich, alles ist nicht rechtsverbindlich.
Bitte. Nein, natürlich nicht.
Gerade so, was zum Beispiel das Thema Arbeitsamt oder so etwas angeht, informiert euch auch noch einmal woanders. Aber ich denke mal, die Richtung, die wir sagen, soll schon richtig sein, denn wir haben uns auch Mühe gegeben, uns ordentlich zu informieren.
Ja, also womit wir angefangen haben, was wir auch schon in der letzten Folge erzählt haben, ist, dass wir angefangen haben, Blogs zu lesen und Videos uns anzuschauen auf YouTube von Leuten, die sowas Ähnliches gemacht haben und haben uns da schon mal informiert und man findet da schon relativ viele Informationen. Man sieht dann schon, was haben sie für Fahrräder, was haben sie für Ausrüstung, brauchen wir da vielleicht noch mehr. Also man hat da schon mal so erste Anreize bekommen durch dieses Bloglesen, aber ich glaube, wir müssen jetzt nicht noch viel länger drüber reden. Wir haben halt unseren Auslöser, den Hannes, den hatten wir ja schon erwähnt.
Ich denke auch, das haben wir in der letzten Folge eigentlich schon ganz gut.
Ja. Dann kannst du gerne weiter.
Achso, dann muss ich mal auf die Liste gucken. Inspektion. Genau, hatten wir auch schon kurz drüber geredet in der nächsten Folge. Das wichtigste Ding, wie auch immer, die wichtigste Sache, die man auf so einer Reise natürlich mithaben muss, ist das eigene Fahrrad. Und wir hatten bei der letzten Folge auch schon gesagt, so dieses, kann man diese Vordertaschen anbringen, ist ein wichtiges Thema gewesen, weil man auf allen Blogs Menschen mit diesen Vorderradtaschen sieht. Da möchte ich jetzt auch nicht nochmal im Detail drauf eingehen. Aber überhaupt auch so die Frage, kann ich denn so eine Reise mit meinem Fahrrad machen? Mein Fahrrad ist schon 10 Jahre alt und ich habe damit auch schon viele Radtouren gemacht. Aber irgendwie ist man natürlich trotzdem nicht ganz sicher. Deswegen bin ich zunächst erstmal damit in den Fahrradladen gefahren und habe gefragt, kann ich denn damit so eine Reise machen? Die Antwort war, naja, hier und da könnte man ja auch nochmal dies und das machen. Aber im Grunde sollte das Fahrrad in Ordnung sein. Die Fahrräder sind ja auch alle eigentlich für eine sehr große Last zugelassen, die man jetzt unter Umständen auf so einer Reise auch gar nicht erreicht. Insofern sollte das an sich passen. Wir haben dann beide auch noch eine Inspektion gemacht in Berlin bei dem Fahrradladen Velophil.
Wo fast alles ausgetauscht werden musste. Lalala. Also bei mir musste sehr viel ausgetauscht werden, obwohl ich mein Fahrrad erst 2 Jahre alt ist. Es hat fast nochmal genauso viel gekostet, wie das Fahrrad gekostet hat. Also Leute, also egal, was ihr für Fahrradtouren vorhat, geht regelmäßig irgendwie zur Inspektion oder macht es selber. Aber bei mir waren zum Beispiel die Felgen schon komplett durch, weil ich einfach die Bremsbeläge nicht regelmäßig gewechselt habe. Also solche Sachen sollte man lieber früher machen und nicht so spät wie ich, aber ich meine, dafür habe ich das bezahlt.
Genau, also letztlich kann man natürlich auch ohne, also gerade wenn man sich selber ein bisschen mit dem Rad auskennt, ohne so eine Inspektion gemacht zu haben, losfahren. Aber gerade auch so Themen wie irgendwie den Rahmen mal auf Risse zu kontrollieren oder alle Sachen nochmal nachziehen, ordentlich Spiel einstellen und so weiter. Das ist schon was sicherlich ganz gut ist, wenn es einmal ein Fachmann macht. Und ich habe auch schon drüber nachgedacht, ob wir vielleicht so eine Inspektion auch nochmal in Istanbul machen, was ja so die Hälfte von der Tour ist, damit wir dann auch nochmal mit gutem Material weiterfahren und allen Verschleiß ein Stück weit erstmal wieder ersetzt haben. Aber das werden wir dann sehen.
Das wusste ich gar nicht, dass du drüber nachgedacht hast.
Ja, da habe ich heute spontan drüber nachgedacht und habe es dir noch nicht mitgeteilt.
Spontan. Ja, bei mir war halt vor allem die größte Sorge, ob mein Fahrrad, was nur 2 Jahre alt ist, aber eine 8-Gang-Nabenschaltung ist, ob ich damit überhaupt Berge hochkomme. Deswegen wollten wir dann auch eine Probetour machen. um das mal zu testen. Wir haben die Probetour nicht so gemacht, dass da mega viele Berge waren. Letztendlich, weil die meisten Radwege in Deutschland dann doch an Flüssen entlang gingen. Also wir sind da im Mai von Berlin aus nach Marburg gefahren, eben durch Ostdeutschland durch. Und das ging gut. Da haben wir auch unsere Ausrüstung schon mal getestet und schon gesehen, dass das alles ganz gut funktioniert. Genau, das, also Thema Ausrüstung ist auch noch eins, was wir natürlich auch vorbereitet haben. Wir waren häufiger in Fahrradläden, Outdoorläden und sonst wie unterwegs und müssen, glaube ich, auch noch mal eine kleine, irgendwas sollten wir noch beim Baumarkt kaufen. Ich glaube, noch einen Maulschlüssel. Ja, also wir waren da ziemlich häufig. Wir hatten schon einige Sachen vorher. Zum Beispiel das Zelt hatten wir eigentlich schon vorher gekauft. Fahrradtaschen hatten wir auch schon vorher. Jan hat seine nochmal ausgetauscht. Aber das ist auch ein Riesenthema. Also da kann man auch sehr viel bei Blogs lesen, was die denn genau mitgenommen haben. Da haben wir geguckt, was brauchen wir denn. Ich glaube, wir müssen jetzt hier nicht ins Detail gehen, was wir alles mitnehmen werden. Aber
das, nee, also was ich als Tipp geben würde, ist, dass man sich allgemein ja auch nicht übermäßig verrückt zu machen lassen braucht, zumindest
sagen wir jetzt, so bevor wir losgefahren sind,
in Europa bleibt. Also gerade wenn man immer eine Probetour gemacht hat, letztlich denke ich mal, ist so eine Reise ja auch nur eine Anreihung von ganz vielen einwöchentlichen Reisen und da macht man sich ja auch nicht so verrückt.
Ja, also bei uns ist tatsächlich bei der Probetour auch nichts kaputt gegangen. Aber es ging alles gut, wir haben alles gut überstanden. Hat noch neue Schlafsäcke, die haben wir da eingeweiht und das ging auch super. Ja, dann hatten wir auch, es war ungefähr zur gleichen Zeit, das Thema Impfungen.
Ich würde noch kurz was zu der Probetour sagen wollen. Ja. Eigentlich hat schon extrem viel sehr gut gepasst von der Ausrüstung. Was ich mir auf der Probetour zum Beispiel als Veränderung meiner Ausrüstung überlegt hatte, waren die Schuhe, die ich mitnehme.
Mhm.
Ich habe da ein paar Sandalen mitgehabt und ein paar Laufschuhe, so Joggingschuhe, dünner. Und gerade auf der Tour war es halt schon morgens oft sehr kühl und auch so ein bisschen nass. Gerade auch so, wenn man auf dem Gras campt, ist das Gras auch manchmal nass. Und deswegen habe ich mich dann entschieden, weil mir das halt oft sehr unangenehm war, doch so ein paar leichte Leder-Wanderschuhe mitzunehmen, die dann also zum einen auch ein bisschen besser geeignet sind, um vielleicht zwischendurch nochmal eine Wanderung zu unternehmen, aber auch einfach, wenn es mal ein bisschen kälter wird, vielleicht im September in den Bergen oder so etwas zu nehmen. Und die Laufschuhe wiederum haben halt gar nicht so viel Vorteil gegenüber den Sandalen, weil also wenn es warm genug für die Laufschuhe ist, kann man im Grunde auch schon Sandalen mit Socken anziehen. Das ist jetzt so zum Beispiel eine Sache, die ich auf der Probetour gelernt habe.
Ja, ich habe mich hingegen entschieden, meine Laufschuhe trotzdem mitzunehmen, weil ich offensichtlich nicht so viele Probleme mit der Kälte hatte. Also ich habe wesentlich weniger gefroren, auch mit meinen Laufschuhen nicht. Und ich jetzt auch keine geeigneten anderen Schuhe hatte, die ich lieber hätte mitnehmen wollen. Und meine Laufschuhe sind schön leicht, das war für mich ein großer Vorteil. Und weil wir jetzt ja eben vor allem im Sommer fahren, dachte ich mir, es wird schon irgendwie gehen. Wenn nicht, muss ich mir nochmal neue Schuhe kaufen. Aber das würde man dann auch nochmal sehen. Meine Laufschuhe möchte ich gerne behalten, die waren ziemlich teuer. Also die wegschmeißen würde ich die auf jeden Fall nicht. Aber das werden wir sehen, wie wir das machen. So war das jetzt alles zum Thema
ja.
Probetour. Dann zum Thema Impfung, was ich ja schon ansprechen wollte. Also es war ungefähr zur gleichen Zeit, bisschen früher, ich glaube März, April haben wir das gemacht. Wir haben uns informiert, was wir für Impfungen brauchen. Erstmal haben wir uns natürlich unsere normalen Impfungen aufgefrischt, aber das war eigentlich nur für mich der Fall. Und dann haben wir festgestellt, dass wir, also gerade dann, ich weiß nicht, wann ging es los, ab Türkei, ne? Eigentlich geht es, also auf jeden Fall, die Türkei ist ein Tollwut-Warngebiet und weil wir ja viel draußen sind, viel in der Natur sind, auch viel zelten wollen, es ist sehr ratsam, sich gegen Tollwut impfen zu lassen und so, weil es sonst auch lebensgefährlich ist und praktisch, also falls man dann mit Tollwut angesteckt werden würde und nicht geimpft ist, hat man nur eine sehr kurze Zeit, irgendwie an den Gegenimpfstoff zu kommen. Und da, also das wollten wir nicht riskieren.
Genau, zwei Sachen, die vielleicht wichtig sind. Bei der Tollwutimpfung, das sind drei Impfungen, die, ich glaube, die erste, also klar, die erste ist natürlich egal, wann man sie macht erstmal. Die zweite kann nach einer Woche dann gemacht werden und die dritte wiederum zwei Wochen später. Das heißt, man sollte das allerspätestens einen Monat, bevor man diese Reise machen möchte, beginnen. Mhm. Am besten natürlich ein bisschen früher. Und das zweite Wichtige, auch wenn man diese Impfung hat, besteht kein hundertprozentiger Schutz der Krankheit. Das heißt, wenn man von einem verdächtigen Tier, meistens sind es Hunde, oft können auch Katzen sein, wurde mir da beim Probeninstitut gesagt, gerade in der Türkei, wenn man da von einem Tier gebissen wird, muss man sich trotzdem auch so schnell wie möglich ins Krankenhaus bewegen und diese Nachimpfung bekommen.
Aber man hat mehr Zeit.
Man soll es trotzdem so schnell wie möglich machen. Ja, aber man hat halt mehr Zeit. Trotzdem hat man halt einen gewissen Schutz.
Sonst wird sich ja gar nichts bringen.
Genau, deswegen ist es halt trotzdem absolut empfohlen.
Und wir haben dann, wir haben uns nicht nur gegen Tollwut impfen lassen, sondern auch gegen FSME.
Mhm.
Und gegen, ich auf jeden Fall, gegen Hepatitis B.
Genau. Bei FSME hatte ich tatsächlich ein bisschen erschreckendes Erlebnis mit meinem Hausarzt. Und zwar bin ich da hingegangen, habe gesagt, ja, ich würde gegen FSME geimpft werden. Habe dann die Impfung bekommen und bin dann wieder gegangen. Und dann war ich später für die Tollwutimpfung beim Probeninstitut. Und dann wurde mir gesagt, ja, beim FSME sind ja auch 3 Spritzen erforderlich. Und das war mir nicht gesagt worden. Und dann konnte ich dann glücklicherweise die 2. immerhin bekommen. Da ist nämlich das Impfschema, dass die 2. Impfung 1 Monat später ist und die 3. erst 1 Jahr später. Also wer einen maximalen FSME-Schutz haben will, sollte sich tatsächlich einfach mal so jetzt, auch wenn er noch keine Reise plant, gegen FSME impfen lassen. Gerade in Süddeutschland wird es, glaube ich, ohnehin empfohlen. Genau, ich bin jetzt aber also ganz zuversichtlich, auch diese ersten beiden Impfungen sollen schon einen ganz guten Impfschutz bieten.
Ja, bei mir war es so, dass ich eh schon, weil ich ja aus Süddeutschland komme, gegen FSME geimpft war und nur noch das auffrischen lassen musste. Und genau, also wo wir das gemacht haben, also wir wohnen jetzt ja noch in Berlin und wir haben das beim Tropeninstitut dann alles gemacht, bis auf Jans erste FSME-Impfung, was für uns halt super praktisch war. Und Tollwut zum Beispiel ging bei uns beim Hausarzt auch gar nicht, weil sie den Impfstoff nicht hatten.
Ja, und also ich habe tatsächlich Hepatitis auch beim Hausarzt machen lassen und es ist halt wirklich viel komfortabler beim Tropeninstitut, wenn man da in der Nähe wohnt, natürlich.
Ja,
nur.
Natürlich, ne?
Weil zum einen im Wartezimmer sitzt man halt nur mit gesunden Leuten, die halt auch gerne eine Impfung bekommen wollen und nicht mit Leuten, die gerade eine Erkältung haben und einen vielleicht anstecken. Dann sind halt alle Impfstoffe vorrätig. Also für das Hepatitis musste ich beim Hausarzt zum Beispiel den Impfstoff selber kaufen, gehen bei Apotheke, kühl halten, dann zum Termin gehen, die Impfung bekommen. Dann noch wiederum versuchen, mir das Geld von der Krankenkasse zurückzuholen. Da habe ich, glaube ich, auch nur 90% bekommen. Und also zumindest mit der TK, bei der wir gesetzlich versichert sind, haben die Tropeninstitute auch so eine Kooperation, dass man da einfach sein Versicherungskärtchen hinlegt und dann auch einfach dann nichts bezahlen muss. Also das war auf jeden Fall sehr angenehm mit dem Tropeninstitut. Kommt natürlich nur in Frage, wenn man da einigermaßen in der Nähe wohnt.
Wir haben halt praktisch um die Ecke gewohnt.
Und was auch sehr gut ist, die Leute kennen sich da halt auch aus, die, ich sag mal, den halben Tag impfen, die halt irgendwelche Leute, die auf längere Reisen gehen. Gut, so viel zum Thema Impfung. Der nächste Thema Job, in Klammern kündigen. Ich hatte es ja beim letzten Mal schon so ein bisschen angerissen, oder wir hatten es angerissen. Ich hatte gesagt, wir haben beide unsere Jobs beendet. Nochmal ein bisschen mehr im Detail darauf eingehen. Also ich hatte einen befristeten Arbeitsvertrag, den ich habe auslaufen lassen. Was jetzt den Vorteil für mich hatte, dass ich noch Arbeitslosengeld 1 jetzt für einen Monat bekomme. Also ich habe gearbeitet bis Ende Mai, starten die Reise Anfang Juli. Deswegen hatte ich jetzt den Juni noch ALG-1 Anspruch. Jetzt kannst du erstmal kurz.
Achso, ja, genau. Und bei mir war die Situation ein bisschen anders. Ich hatte eine Anstellung als wissenschaftliche Mitarbeiterin in einer Kanzlei und mein Vertrag, also ich war zwar offiziell auch auf ein Jahr befristet, aber ich hatte schon von Anfang an gesagt, es könnte sein, dass es kürzer wird und eigentlich war das allen Beteiligten mehr oder weniger klar, dass jemand wie ich das nur übergangsweise macht, auch häufig auch nur zur Überbrückung bis zur Referendariatsbeginn und deswegen konnte ich da auch relativ kurzfristig kündigen. Also habe ich jetzt einfach keinen Job mehr gehabt.
Ja. Bei mir war dann natürlich die Situation oder die Frage, was passiert denn danach? Ich habe mich so gegen Ende meiner Zeit, also bei meinem mit vorherigen Arbeitgeber auf Jobs beworben und habe jetzt glücklicherweise auch relativ kurzfristig eine Zusage bekommen. sodass ich dann ab 1.12. einen neuen Job habe. Das ist natürlich ganz angenehm, jetzt mit so einer Zusage loszufahren. Es wäre natürlich aber auch okay gewesen, jetzt ohne einen Job in Aussicht loszufahren und sich danach was zu suchen. Genau, dann ist dazu wahrscheinlich auch nochmal ganz interessant für viele das Thema Umgang im Arbeitsamt. Jetzt muss ich mich ein bisschen konzentrieren, dass ich auch alles zusammenkriege und hier keinen Quatsch erzähle.
Also nichts Rechtsverbindliches, ne?
Genau, also erstmal ist eben in meinem Fall, dadurch, dass der Vertrag ausgelaufen ist, musste ich mich 3 Monate vor dem Ende des Vertrags beim Arbeitsamt erstmal als arbeitssuchend melden. Dann am ersten Tag der Arbeitslosigkeit.
War eh dein Teil.
So, also wir sind jetzt hier gerade durch einen Telefonanruf unterbrochen worden. Versuche mal den Faden wieder aufzunehmen. Also Arbeitsamt, ich hatte schon gesagt, 3 Monate vorher arbeitssuchend melden. Dann am ersten Tag der Arbeitslosigkeit muss man persönlich beim Arbeitsamt erscheinen und sich arbeitslos melden. Und wenn man dann auf eine Reise geht, die länger als 3 Wochen ist, muss man sich komplett vom Arbeitsamt abmelden. Das bedeutet, man kriegt halt in der Zeit keinerlei Leistungen, kein Arbeitslosengeld und so weiter. Aber man verliert auch den Anspruch auf Arbeitslosengeld nicht. Also in meinem Fall, ich habe halt 12 Monate Anspruch auf Arbeitslosengeld. Ich habe jetzt 1 Monat genommen. Wenn ich jetzt nach der Reise, sagen wir mal, wir kommen am 1.11. wieder, ich wäre jetzt dann doch arbeitslos, oder sagen wir mal 1.12., ich wäre doch arbeitslos, dann könnte ich dann noch 11 Monate Arbeitslosengeld bekommen. Was ich auch gelesen habe, was für mich jetzt konkret nicht relevant war, man kann diese Zeit auch nutzen, um Sperrzeit beim Arbeitslosengeld zu überspringen. Also wenn man selber aus einem Arbeitsvertrag kündigt, hat man 3 Monate Sperrzeit, in der man eben kein Arbeitslosengeld bekommt. Und wenn man da reisen geht, vergeht halt auch diese Sperrzeit. Genau, das so in Kürze dazu. Ich denke, wer für wen das relevant ist, der kann sich dann auf den entsprechenden Seiten nochmal genauer dazu informieren.
Ich kann dich ja auch nochmal ansprechen.
Ja, oder kann mich ansprechen.
Du bist jetzt ja Profi mit Anrufen beim
Genau, Arbeiten. Aber also was auf jeden Fall wichtig ist oder was immer empfohlen wird, auch wenn man direkt vom Arbeitsverhältnis in die Reise geht, macht es Sinn, sich arbeitslos zu melden, weil nur dann erwirbt man auch diesen Anspruch, den man dann danach geltend machen kann. Also es kann ja immer sein, auch wenn man zum Beispiel versprochen worden ist, man kann dann den und den Job machen, dass das doch nicht klappt aus irgendwelchen Gründen. Und dann ist es eben wichtig, dass man sich da arbeitslos gemeldet hat. Also das ist auf jeden Fall wärmstens zu empfehlen. Ja, eng damit zusammenhängt das Thema Krankenversicherung.
Ja, da hatten wir erstmal uns gefragt, wie das denn ist, wenn man, also im Ausland ist natürlich, wir sind normal gesetzlich krankenversichert. Die europäische Krankenversicherungskarte gilt natürlich nur in der EU. Und wir werden schon in Serbien auf jeden Fall mal die EU verlassen, auf jeden Fall geplant, und dann ab der Türkei nur noch außerhalb der EU sein. Außerdem deckt die auch nicht ganz so viel ab. Und deswegen wollten wir auf jeden Fall eine Auslandskrankenversicherung abschließen und waren uns erstmal unsicher, wie das denn funktionieren würde mit unserer Krankenversicherung, kann man die kündigen oder nicht. Und sie wäre ja sonst auch unglaublich teuer, wenn wir beide ohne Job, also für mich zumindest, wenn ich die selber zahlen müsste. Und haben dann auch selber recherchiert und andere Blogger, die dann diese Weltreisen gemacht haben, haben das auch geschrieben. Und das hat uns unsere Krankenkasse auch bestätigt. Man kann die kündigen, die gesetzliche Krankenversicherung, wenn man nachweist, dass man privat krankenversichert ist. Und dann kann man aber trotzdem, so wie man wieder zurückkehrt, dann muss man das nachweisen, dass man wieder zurückgekehrt ist nach Deutschland. Am besten irgendwie mit dem Flugticket, haben sie uns gesagt. Aber alles andere, sie würden auch, ich glaube, sie sind da relativ offen, so habe ich die zumindest verstanden. Würde wahrscheinlich auch ein Foto reichen, so wir sind jetzt wieder in Deutschland, von der Grenze. Und dann muss einen die letzte Krankenversicherung, bei der man gesetzlich versichert war, auch wieder aufnehmen. Also ist dazu verpflichtet. Das heißt, man muss nicht, wenn man die Krankenversicherung kündigt, irgendeine Anwartschaft abschließen. Man kann sie komplett kündigen. Ja,
das versuchen sie einem manchmal aufzuquatschen bei den Krankenversicherungen, dass man halt seinen Vertrag ruhen lässt für irgendwie 40 € im Monat. Und das ist aber so, wie wir das wie wir jetzt auch die Auskunft von der TK erhalten haben, absolut nicht notwendig, weil sie dann eben wieder aufnehmen müssen.
Ja, und dann haben wir natürlich jetzt mal nach einer Auslandskrankenversicherung gesucht und abgeschlossen. Ja, da haben wir einfach eine genommen, die für unsere Reise ganz gut gepasst hat, von Dauer und ja.
Also wir haben die von der Envivas, das ist ein Partner von der TK, haben wir die Auslandskrankenversicherung abgeschlossen. Und das war auf jeden Fall so im Preis-Leistungs-Vergleich das günstigste, was wir gefunden haben. Ist aber nur möglich abzuschließen, wenn man zum Zeitpunkt des Abschlusses Mitglied der TK ist.
Aber ja, es gibt so auch andere, viele andere gute genau. Angebote. Das war jetzt einfach nur für unseren persönlichen Fall gut. So, wir müssen jetzt noch in der letzten Woche der TK mitteilen, dass wir das tatsächlich machen. Das haben wir jetzt noch nicht gemacht.
Genau, man muss dann genau eben schreiben, dass man ausgereist ist oder wann man ausreist.
Ja, und dass man privat krankenversichert ist, eben nachweisen.
Um das mal einordnen zu können, also die Auslandskrankenversicherung kostet jetzt für uns pro Person pro Monat ungefähr 25 Euro, was im Vergleich zu dem, was man für die gesetzliche sonst zahlt, ja doch extrem günstig ist.
Was wir haben uns auch, jeder weiß, ja.
Haben uns auch ein bisschen gefragt, wie kommt es dazu, dass das halt so günstig ist. Und ein Grund, denke ich mal, ist, die meisten Menschen, die solche längeren Reisen machen, sind erstmal einigermaßen jung und einigermaßen gesund. Und aber das andere ist, wenn einem wirklich was Großes passiert, wo man immer längerfristig ins Krankenhaus muss, dann wird man in der Regel dann halt nach Deutschland auch zurücktransportiert. Und in dem Moment, wo man dann wieder Deutschland betritt, muss einen ja wieder die gesetzliche aufnehmen und dann muss halt die Auslandskrankenversicherung dann nicht mehr zahlen.
Ja, und es ist ja eh immer nur so vorübergehend, so eine Reise. Also ist ja dann auch, also die Versicherung, diese Auslandskrankenversicherung ist ja auch nur für einen bestimmten Zeitraum.
Genau, und also manche Leistungen sind auch nicht mit eingeschlossen. Also was zum Beispiel Zahnarztbehandlung ist halt alles, was so Notfallbehandlung betrifft, mit eingeschlossen. Aber immer, wenn man jetzt, man kann sich jetzt nicht in der Türkei irgendwie eine komplett irgendwie 3-0 Kronen machen lassen, wenn das jetzt gerade nicht gebraucht wird. So, sowas geht nicht.
Ja. Genau, ich glaube, das war es jetzt eigentlich auch, was wir zur Auslandskrankenversicherung sagen können. Ja, wir haben sie jetzt noch nicht in Anspruch genommen und werden hoffentlich auch nicht aus Erfahrung dann irgendwie berichten später. Genau, dann natürlich ein anderes sehr großes Thema und auch ein sehr leidiges Thema bei uns ist das Thema Wohnung. Und zwar war eigentlich unser Plan, dass wir die Wohnung untervermieten. Also das ist, glaube ich, so der Plan, den wohl jeder verfolgen würde, gerade bei der momentanen Mietsituation, gerade in Berlin. Und wir hatten auch schon einen geeigneten Untermieter gefunden. Und natürlich, wenn man die ganze Wohnung untervermietet, muss der Vermieter zustimmen. Also das ist nicht so, dass man dann Anspruch drauf hat, wenn man nur ein Zimmer untervermietet.
Genau, also das ist ganz, also nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Man hat den Anspruch drauf, einen Teil der Wohnung unterzuvermieten, wenn man mindestens ein Zimmer zurückhält. Mhm. Also wenn man in einer Vier-Zimmer-Wohnung wohnt, muss der Vermieter einem im Grunde die Erlaubnis geben, 3 Zimmer unterzuvermieten. Wir wohnen jetzt hier noch in einer 2-Zimmer-Wohnung, wären dann eben ein Zimmer gewesen, hatten aber eben erstmal angefragt beim Vermieter schriftlich, ob wir die gesamte Wohnung vermieten können, auch eben einen möglichen Nachmieter genannt.
Ja, und dann kam der Schock, und zwar hat er dann erstmal das verboten und dann hat er uns auch noch gleichzeitig eine Eigenbedarfskündigung ausgesprochen für Herbst, also es war noch nicht einmal eine Kündigung, es war eine Ankündigung einer Kündigung, was jetzt dazu geführt hat, dass wir komplett aus unserer Wohnung raus müssen. Wir sind jetzt deswegen auch ein bisschen, also jetzt nicht im Stress, aber wir sind die ganze Zeit am Rumräumen, Einpacken. Jan verkauft einige von unseren Möbeln ziemlich erfolgreich auf eBay Kleinanzeigen.
Ja, also wer jetzt spontan zum Beispiel noch ein graues Expedit-Regal 4x4 preisgünstig erwerben möchte, kann sich vertrauensvoll bei mir melden.
Ja, es ist auch keine Gebrauchsschäden und so, also wunderbar
einzeln. Und die Farbe wird nicht mehr hergestellt. Also es ist wirklich was ganz Besonderes, was man so nicht mehr kaufen kann. Sammlerstück,
sozusagen. Ja, also das hat natürlich jetzt ein bisschen Ärger gemacht, also auch, weil wir lange Zeit auch nicht wussten, wie es danach mit uns weitergeht. Also nicht mit uns, sondern so mit unserer räumlichen Situation, besser gesagt, wo wir wohnen werden. Und wir haben uns dann dafür entschieden, dass wir unsere Sachen einlagern werden. Da hat Jan auch eine Internetrecherche betrieben und damals für einen Anbieter entschieden.
Ja, vielleicht erstmal noch ein bisschen konkreter nochmal zu dieser Wohnung, zu unserer Eigenbedarfskündigung, weil also ich fand das wirklich frech und ich habe mich doch ziemlich drüber geärgert. Also wir haben im Grunde unserem Vermieter geschrieben gehabt, hier vom 1.7. bis 31.12. wollen wir gerne die Wohnung an folgende Person untervermieten. Haben dann als Antwort bekommen, nein. Ferner weisen wir sie darauf hin, dass sich bei uns für Herbst ein Eigenbedarf abzeichnet. Dann haben wir uns telefonisch bei dem Herrn S., unserem Vermieter, immer erkundigt. Naja, Lieblingsvermieter. Was soll das denn jetzt so bedeuten? Und gut, das war jetzt die zweite Telefonnummer. Ich hoffe, es kommt keine dritte. Gut, dass wir bei unserer Tour unser Festnetztelefon nicht mitnehmen. genau, also der haben wir uns dann mit dem Vermieter haben wir den mal angerufen und dann gefragt, was soll das bedeuten? Hat er gesagt, ja, voraussichtlich wird mein Kind von ihm in diese Wohnung einziehen wollen. Und das hat uns halt wirklich in eine extrem ungünstige Situation gebracht. Denn, also wir hatten ja keine konkrete Kündigung, so, sonst hätte man ja zumindest da mal gucken können, ist die zulässig, kann man das irgendwie rauszögern, wie auch immer, sondern nur so eine Ankündigung. Und die Kündigungsfrist bei einer Eigenbedarfskündigung sind 3 Monate. Man kann sich also vorstellen, dass es irgendwie eine sehr, sehr schwierige Sache wäre, wenn wir losfahren und dann halt diese Eigenbedarfskündigung kriegen. Und dann stehen halt Sachen bei uns in der Wohnung, die wir wohin bringen müssen. Also das ist halt irgendwie super unangenehm gewesen. Wir hatten dann...
Deswegen war es ja nett von ihm, dass er das ja angekündigt hatte.
Haben uns dann beim Mieterverein noch beraten lassen. Die hatten gesagt, ja, also man kann da auf jeden Fall, also das auf jeden Fall rauszögern, wenn man da zum richtigen Zeitpunkt widerspricht und so weiter. Muss aber natürlich jemand machen. Das heißt, wir hätten da jemandem die Vollmacht geben müssen dafür und da hätte sich halt auch jemand wirklich drum kümmern müssen. Rechtsstreit ist nie eine angenehme Sache, wenn es dann auch noch nicht mehr für einen selber ist, dann noch schwieriger. Und wir haben dann für uns gesagt, wir wollen uns halt auf dieser Reise auf keinen Fall mit so einem Scheiß beschäftigen und dann, also davon möchte ich mir nicht die Reise versauen lassen und möchten wir uns nicht die Reise versauen lassen. Deswegen haben wir dann mit dem Vermieter Kontakt aufgenommen und dann zumindest...
Und es wäre teurer geworden, wenn wir die Wohnung hier behalten hätten.
Und nur ein Zimmer untervermietet hätten.
Ja.
Genau. Also haben wir mit dem Vermieter Kontakt aufgenommen und ihm angeboten, ob er denn nicht wenigstens früher in die Wohnung möchte. Denn wenn wir jetzt normal gekündigt hätten, das war halt schon, sagen wir mal, recht kurz vor der Reise jetzt, mal einen Monat ungefähr vor der Reise, wären wir jetzt auch nicht so schnell rausgekommen. Und dann haben wir uns jetzt zumindest mit dem Vermieter einigen können, dass wir jetzt nächste Woche rausgehen und auch keine Miete mehr dann bezahlen. Und also jetzt durch eben diese Jobzusage wird es ohnehin so sein, dass wir dann zum Winter nach Hannover ziehen. Insofern passt sich das jetzt eigentlich gar nicht mal so schlecht. Aber also das ist wirklich eine ansonsten sehr ungünstige Zusammenkunft von Dingen gewesen.
Ja, vielen Dank nochmal an unseren Vermieter. Ja, aber wir haben das Problem jetzt ja eigentlich gelöst und eigentlich, also ich glaube so zum Thema Storage haben wir auch, willst du da noch was sagen? Oder?
Ja, also wir lagern jetzt unsere Möbel ein bei einer Storage-Firma, die Boxy24 heißt.
Also wir werden nicht bezahlt übrigens von diesen ganzen Sachen, die wir hier erzählen, ne? Also wir machen das einfach nur so, um euch was zu erzählen. Wir kriegen keine Provision weder von Boxy24 noch von Envivas noch von irgendwelchen anderen Leuten.
Genau, aber dafür werden wir dann auch unsere ehrliche Meinung über diese Services mitteilen, egal ob es gut oder schlecht läuft. Und das Interessante an diesem Boxy24 ist, die holen die Möbel bei einem selber direkt ab und lagern die dann ein. Das heißt, war für uns jetzt der Vorteil, wir müssen uns jetzt nicht nur Transporter organisieren und Umzug und wie auch immer. Und bringen sie auch innerhalb von Berlin dann zur neuen Wohnung. Das ist für uns jetzt natürlich dann nicht mehr so relevant, sodass wir dann also den Umzug nach Hannover dann halt selbstständig machen müssen. Ist aber auch okay. Und ja, jetzt packen wir hier Umzugskisten zusammen. Also ja, beim letzten Podcast habe ich hier noch auf einem Sofa gesessen. das wir jetzt inzwischen heute gebraucht verkauft haben und dass hoffentlich ein neues, fröhliches Leben in einer Studenten-WG beginnt. Ja.
Genau.
Wohnung, vielleicht jetzt dazu gleich dieses Thema Verträge noch.
Ach ja,
das Verträge gibt's auch noch. Das weiter unten steht. Ja. Das ist nämlich der nächste... das nächste freudige Ereignis, dass man dann, wenn man so eine Wohnung auflösen möchte und ins Ausland ausziehen möchte, sind laufende Verträge.
Ja.
Insbesondere der Telefon- und Internetvertrag. Die haben ja alle immer so tolle Laufzeiten. In unserem Fall ist es ein Vertrag bei der Telekom mit einer Dauer von 2 Jahren gewesen, den wir letztes Jahr im August abgeschlossen hatten. Da habe ich mich da entsprechend dann auch informiert, die Situation geschildert. Und bekam zurück, naja, also was Sie machen können, ist im Ausland eine Wohnung anmelden oder halt irgendwo anders, wo die Telekom eben nicht ihre Dienste liefern kann. Und sonst kommen Sie da nicht raus. Und ja, ich weiß nicht, wir könnten natürlich jetzt in Tschechien erstmal einziehen und eine Wohnung anmelden. Aber ich weiß jetzt auch nicht, was das jetzt für rechtliche Implikationen in Bezug auf das tschechische Recht hat. Naja, und dann hat mir die Frau an der Hotline dann noch den Hinweis gegeben, na, außer sie ziehen eben in eine Wohnung, wo es einen Telekom-Anschluss gibt. Und das werden wir jetzt machen. Wir ziehen jetzt zu meiner Mutter in Hannover, werden da auch einige Sachen unterstellen. Ist tatsächlich auch unser erster Anlaufpunkt danach der Reise, wenn wir noch keine Wohnung haben. Und ich hoffe, dass die Telekom dann auch entsprechend dieser Aussage dann unseren Vertrag kündigt, damit wir da kein Internet bezahlen müssen, das ja auch keiner von uns nutzen kann. Aber das ist halt also wirklich was, wo man sich mit ein bisschen Vorlauf, also dieses Thema, also dieses Sonderkündigungsrecht in Bezug auf, man zieht zu jemandem, der einen laufenden Vertrag hat, das ist auch nicht rechtlich irgendwie Pflicht, sondern das ist, so wie ich das schon habe, Kulanz von der Telekom. Insofern ist das was, was man mal, wenn man so eine längere Reise plant, mit ein bisschen Vorausschau durchaus angehen kann. Oder man muss halt einfach damit leben, dass man die 30 Euro oder was auch immer so ein Vertrag dann kostet, halt bezahlt. Aber letztlich möchte man natürlich die Fixkosten hier in Deutschland möglichst gering halten während so einer Reise.
Ja, Stromvertrag müssen wir noch kündigen, aber da wurde mir zugesichert im Telefon, dass das eigentlich am Tag des Auszuges, dass man den Zählerstand mitteilt und dass das dann reicht. Aha. Muss ich nochmal nachhaken, aber eigentlich sollte das so sein.
Handyvertrag lassen wir einfach weiterlaufen. Ist ja, also in der EU können wir ihn ja auch immerhin erstmal weiter nutzen und so teuer ist er bei uns jeweils nicht, weil du hast eh prepaid.
Ja, so halb ist so eine Mischung.
Aber ist auf jeden Fall nicht so teuer, dass man sich jetzt für 4 Monate da Stress machen würde.
Ja, und sonst haben wir auch keine weiteren laufenden Kosten.
Also da muss dann halt jeder, der so eine Reise macht, ja gucken, was er so hat. Aber viele Sachen haben wirklich lange Kündigungsverträge und da empfiehlt es sich auch frühzeitig da mal dran zu denken, denke ich.
Ja, so, da sind wir ja schon beim Thema Finanzen. Also Thema Geld und Budget wurde ich schon häufiger von Freunden und Bekannten gefragt, was wir denn da so einplanen. Also bei uns hat sich natürlich letzte Woche ein freudiges Ereignis in unser Leben, dass wir geheiratet haben und dadurch, dass eigentlich alles an Geschenken, also finanzielle Geschenke, können wir als Budget für die Reise nutzen, weil meine Eltern so freundlich waren und uns die gesamte Feier bezahlt haben.
Ja, ist ja auch üblich, dass man auch so zur Hochzeit dann Geschenke eben bekommt. So, macht euch doch eine schöne Hochzeitsreise oder sowas.
Ja, bei uns ist halt natürlich eine etwas größere Reise. Aber weil wir das erst nicht wussten, dass meine Eltern das zahlen wollten, sind wir auch eher davon ausgegangen, dass wir die Hochzeit selber zahlen. Dann hätten wir natürlich nicht ganz so viel Budget durch diese Hochzeitsgeschenke. Aber wir hatten beide, also jetzt nicht krass viel gespart, aber wir hatten schon Geld gespart. Jan hatte ein bisschen mehr gespart als ich, ein bisschen deutlich mehr.
Weil ich auch ein bisschen mehr verdient habe.
Ja, genau. Und dadurch, dass wir jetzt mit dem Fahrrad unterwegs sind, zelten wollen und auch sonst, also natürlich nicht immer zelten und vielleicht auch nicht immer mit dem Fahrrad, aber brauchen wir gar nicht so viel Geld, denken wir.
Und es sind ja auch, also wir fahren ja eben Richtung Osteuropa, Kaukasus und so tendenziell, je weiter man sich von Deutschland entfernt, desto günstiger wird es auch. Also wir hatten Vor 2 Jahren hatten wir eben eine Fahrradreise nach Polen gemacht. Wir haben so Zentralpolen.
Ohne Zelt.
Ohne Zelt. Also wir waren jetzt größtenteils nicht in touristischen Regionen, außer Danzig. Und wir haben halt für diese ganze Geschichte, inklusive Zugticket zurück und so weiter, pro Person für eine Woche ungefähr 250 Euro ausgegeben. Und wir waren jeden Tag eigentlich einmal essen, mehr oder weniger.
Und haben eine Unterkunft
gehabt. Und haben immer eine Unterkunft gehabt, natürlich, also oft eben eine günstige. Wobei oft auch die einzige, die es sowieso gab.
Ich wollte gerade sagen, wir hatten gar nicht die Wahl.
Und genau, so haben wir uns das immer von unserem Budget auch erstmal vorgestellt. Also dass wir jetzt erstmal mit 1.000 Euro pro Person pro Monat kalkulieren. Das darf natürlich gerne unterboten werden. Das ist immer auch kein riesiges Drama, wenn es halt mal überboten wird. Wir wollen uns schon auch gut gehen lassen, die Sachen machen, die wir machen wollen.
Und halt auch ein Backup haben, falls irgendwie was Unvorhergesehenes passiert, dass man dringend nach Deutschland muss oder das Fahrrad komplett kaputt ist oder geklaut wird und man was sich nachkaufen muss.
Genau.
Aber ich denke, dass wir damit eigentlich zurechtkommen sollten. Und noch weiter mit dem Thema hängt auch das Thema Vollmacht zusammen. Also wir haben beide für unsere Eltern Vollmachten erstellt.
Es kann immer irgendwas sein, was geklärt werden soll rechtlich. Sei es halt nur irgendwie die Entgegennahme von einer Postsendung oder Vermieter verklagt einen oder was auch immer. Oder jetzt in unserem Fall konkret, dass meine Mutter uns gegebenenfalls da bei der Wohnungssuche ein Stück weit unterstützen wird und gegebenenfalls dann auch einen Mietvertrag vielleicht von uns unterzeichnet. Und da ist es halt einfach sinnvoll zu uns, wenn man jemanden hat, dem man entsprechend vertraut, der Person eine Vollmacht zu geben.
Ja, das war ja auch kein großes Ding. Hoffentlich klappt das dann auch alles so, falls das irgendwie wieder voll. Genau, wir haben auch übrigens einen Nachsendeauftrag für die Post, auch an unsere Eltern. Aber ja, das ist jetzt, also brauchen wir jetzt nicht noch weiter ausführen, haben wir ja gemacht. Dann auch
noch. Was vielleicht noch eine Sache ist mit diesem Thema Meldung. Wir sind ja nicht so komplett durchgestiegen. Man kann sich ja entweder halt irgendwo in Deutschland einfach anmelden an irgendeine Adresse oder man kann sich auch abmelden. Es gibt aber einige Dinge, die man ohne festen Wohnsitz in Deutschland nicht machen kann. Dazu gehört zum Beispiel ein Konto eröffnen oder dass es dabei ganz vielen Banken Probleme gibt.
Okay.
Wir haben uns jetzt eben, wie gesagt,
Visum, entschieden, glaube ich auch,
bei meiner Mutter anzumelden. Also auf jeden Fall, wenn man diese Entscheidung trifft, man meldet sich komplett ab, sollte man sich auch informieren, was man alles nicht machen kann ohne Wohnsitz und entweder das dann anders machen oder diese Dinge einfach davor machen.
Ja, was vielleicht noch am ehesten jetzt noch dazu passt, also wir haben jetzt noch nur noch 3 Punkte auf unserer Liste, die wir vorbereitet haben. Das ist schon ich habe das Gefühl, es ist eine lange Folge. Aber Thema Visum, also wir sind ja aus Deutschland und unsere Reiseroutenplanung haben wir jetzt schon letzte Woche vorgestellt, in der letzten Folge, wie unsere Route ungefähr sein wird. Und dadurch, dass wir den deutschen Reisepass haben, netterweise, brauchen wir eigentlich nur für ein einziges Land ein Visum und das ist für unser letztes, also für Aserbaidschan. Und netterweise wurde das Visumverfahren dort umgestellt. Das ist jetzt ein E-Visum und sehr leicht zu erhalten. Das haben wir aber auch schon gemacht, weil sicher ist sicher. Und dann haben wir auch die Motivation, das wirklich durchzuziehen. Also es war komplett online, man musste seinen Reisepass einscannen und irgendwie gewisse Angaben machen, aber das war wirklich einfach. Und 3 Tage später hatten wir dann E-Mail von, aserbaidschanischen Außenministerium oder was. Und jetzt dürfen wir auch nach Aserbaidschan einreisen. Was halt auch praktisch ist, ist es also 3 Monate lang gültig. Also so, dass wir haben einen Zeitraum wählen können, der 3 Monate lang ist. Und wenn wir dann einmal eingereist sind, haben wir dann nur noch 30 Tage Zeit. Aber das gibt uns als Fahrradreisenden einen sehr großen Spielraum. Deswegen wissen wir, also bis maximal 15. November können wir uns in Aserbaidschan aufhalten. Was halt schon mal irgendwie ganz praktisch war. Hat natürlich auch ein bisschen was gekostet, aber
120 Euro für uns beide zusammen ungefähr.
Ja, ungefähr war das so.
Also das ist dann zum Beispiel auch was man halt beim Budget berücksichtigen muss, wenn man dann nach Aserbaidschan noch weiterfahren wollte, dann kommt man halt eigentlich nur noch durch Länder, wo man auch ein Visum braucht.
Ja.
Und das ist natürlich auch mal mit Kosten verbunden.
Ja, und teilweise also oft dauert es länger und ist aufwendiger und es wird einem verweigert. Also ich hatte jetzt nur positive Erfahrungen mit diesem aserbaidschanischen Visum
gehabt. Ja, das war sehr entspannt.
Ich habe aber auch von nie irgendwie jemandem gehört, dass das bei ihm nicht geklappt hätte.
Ja, der deutsche Pass, das muss man schon sagen, ist halt wirklich ein Geschenk, so wenn man reisen möchte. Also man ist ja eigentlich überall erstmal.
Ja, du brauchst ja als Österreicher zum Beispiel, als Österreicher brauchst du schon für die Türkei ein Visum. Für die Türkei? Ja, also wir müssen das jetzt nicht.
Aber also das kann man sich durchaus auch mal bewusst machen, gerade wenn man reisen geht, und dass man da
super ein furchtbares
Privileg in der Hand hat.
Super privilegiert. Ja, du kannst noch was zu deiner Routenplanung, die du bis jetzt vorgenommen hast.
Routenplanung? Habe ich eigentlich bei der letzten Folge schon.
Du hast
gesagt,
wie wir fahren wollen, aber was du da. Du hast auch schon gesagt, dass du Komoot verwendest, ne?
Ja, also ich habe jetzt. Ich habe eben für. Zumindest erstmal von Berlin bis Batumi halt grundsätzlich also Routenplanung gemacht in Komoot. Ich habe das immer in so ein paar also kürzere Abschnitte unterteilt, so 500 bis 1000 Kilometer. Teilweise habe ich das einfach so über diese App gemacht, also eingegeben zum Beispiel, ich möchte von Berlin nach Bratislava fahren und ich möchte durch Brno fahren und durch Liberec und bitte berechne mir die beste Route. Und teilweise habe ich aber auch Tracks runtergeladen, die es schon gab. Also wir hatten ja gesagt, wir fahren ein Stück den Donauradweg. Da gibt es eben im Internet dann so GPX-Dateien, wo dann diese GPS-Tracks abgespeichert sind. Die habe ich dann halt importiert in dieses Programm. Und ich habe mir die entsprechenden Kartenabschnitte dann schon mal offline runtergeladen, weil man weiß ja nicht, wo es Internet gibt und wie viel Volumen man dann noch so zur Verfügung hat. Deswegen ist es ganz angenehm, wenn man da schon mal so ein paar Karten dabei hat. Ja, Papierkarten haben wir jetzt erstmal.
Doch, wir haben die für den Kaukasus.
Ah ja, die nehmen wir dann auch mit.
Habe ich eingesteckt. Okay. Also, oder will ich mitnehmen, wenn wir sie schon haben? Deine Mutter hat sie uns doch geschenkt, damit wir sie haben.
Ja.
Haben wir noch nicht. Ich hätte gerne welche, weil ich selber nicht so gerne mit den Apps arbeite und es nicht so gerne mag, wenn alleine Jan auf seiner Karte da irgendwie am Handy gucken kann. Das ist meine persönliche Vorliebe, aber deswegen werde ich mich dann irgendwie auf der Reise ab und zu darum kümmern, irgendwie eine Straßenkarte vor Ort zu kaufen.
Wir haben auch einen Kompass schon geschenkt bekommen.
Echt?
Ja, von meinem ehemaligen Kollegen Bastian.
Habe ich nicht mitbekommen, nett. Ja, also irgendwie, man wird sich schon mal verfahren und vielleicht mal nicht die beste Route wählen, aber ja, ist jetzt auch nicht ins Detail durchgeplant. Das wurden wir auch, also ich wurde das sehr oft gefragt. Und dann haben wir gesagt, ja, also so ganz genau wissen wir das nicht und das kann man ja auch immer wieder spontan ändern. Das ist ja das Schöne. Ja, okay. Und dann jetzt noch als letzten Punkt ist auch eigentlich den am ehesten ich, aber auch ich noch nicht einmal besonders ambitioniert durchgeführt haben, war das Thema Sprachenlernen. Also dazu muss man sagen, dass wir ursprünglich einmal dachten, wir würden 3 Monate lang ja nur in den Kaukasus fahren. Das hatten wir ja schon erwähnt, die Geschichte. Und dafür hatten wir dann angefangen, Russisch zu lernen und hatten ein Semester Russisch an der Sprach- und Kulturbörse in Berlin belegt.
Als Erklärung vielleicht, Russisch ist nicht die Hauptsprache in diesen Ländern. Aber dadurch, dass es eben früher zur Sowjetunion gehört hat, gibt es eben doch extrem viele Leute, die da Russisch sprechen, aber es ist nicht die Landessprache.
Ja, weil wir halt auch gesagt haben, so, ja, wir schaffen es eh nicht, 3 Sprachen zu lernen und vor allem so 3 verschiedene Sprachen und weil wir auch eh über Russland eingereist wären. Dann wären wir eh, also wir hätten das eh gebraucht. Genau, dann, es waren vielleicht so 4 Monate dieser Sprachkurs und er war für Anfänger, also für mich war er sehr, sehr, sehr viel zu langsam. Wir haben ja so Grundkenntnisse erworben und danach haben wir ja unsere Reiseplanung ein bisschen verändert und festgestellt, dass wir Russisch wahrscheinlich gar nicht so wirklich brauchen, dafür Türkisch aber sehr viel sinnvoller wäre.
Das ist bei mir dann völlig die Motivation gestorben, Russisch weiterzulernen, weil es ist schon, also gerade parallel zum Job ist es schon einfach anstrengend und also ich brauche zum Sprachenlernen wirklich eine richtig konkrete Motivation und dann kriege ich es auch hin. Aber so ein Jahr, man wird vielleicht da irgendwo mit jemandem sprechen können, ist mir absolut nicht ausreichend. Wenn ich mich dann nicht sehe, irgendwie in Russland da das auch zu benutzen, dann klappt das für mich einfach nicht.
Ja, und für mich war es deswegen auch einfacher, weil ich halt auch schon Bulgarisch so ein bisschen gut kann und Polnisch auch mal gelernt hatte und so diese Kombination dann irgendwie dazu gereicht hat, dass man sich auf jeden Fall wesentlich schneller war als der Rest der Gruppe, das zu lernen. Na, auf jeden Fall dann haben wir dann halt mit Türkisch habe ich mir so ein Buch mal ausgeliehen und so ein bisschen Türkisch gelernt und jetzt auch mal wieder so ein bisschen. Also ich glaube, ich habe schon so ein bisschen was verstanden und unterhalten kann ich wahrscheinlich mich nicht, aber ich werde wahrscheinlich irgendwie schon hinkriegen, so nach dem Weg zu fragen. Ich kann die Zahlen. Also das muss man natürlich nicht machen, deshalb weil ich gerne Sprachen mag und da mich gerne mit beschäftige, habe ich das gerne gemacht, aber genau für die anderen Länder, also machen wir das natürlich nicht, wobei also Türkisch und Aserbaidschanisch eine gewisse Ähnlichkeit hat und ich kann ja ein bisschen Bulgarisch, wir werden ja auch durch Bulgarien kommen und wir werden ja auch durchfahren wollen. Das ist natürlich dann auch praktisch. Serbisch ist so ähnlich wie Bulgarisch. Da kommt man eigentlich ganz gut mit so Sprachkenntnissen dann zurecht. Ungarisch lassen wir einfach. Ich habe keinen Bock auf Ungarisch. Und Tschechisch und Slowakisch werden wir jetzt natürlich auch nicht lernen. Also das ist ja Quatsch. Also auch genauso mit Georgisch werden wir auch nicht lernen.
Wenn man halt nur eine Woche in einem Land ist.
Je nachdem. Wer weiß, was passiert. Wer weiß, vielleicht bleiben wir 5 Wochen in Tschechien, weil es uns so gut gefällt, oder?
Vielleicht fangen wir dann da an, die Sprache zu lernen.
Ja, nee, aber das ist halt auch einfach, also ich glaube, das muss man definitiv nicht machen. Das ist einfach nur, dass ich Bock darauf hatte. Und meinen lieben Freund Pascal damit sehr viel beschäftigt habe, falls du das hörst, das hat mir viel Spaß gemacht.
Was wir aber tatsächlich jetzt noch machen wollen zum Thema Sprache ist, dass wir so einen kleinen Text vorbereiten wollen, wo wir uns eben mal vorstellen, guten Tag, wir sind Jan und Charlotte. Wir unternehmen eine Reise mit dem Rad von Berlin nach Baku, noch eine Karte aufzeichnen und so weiter. Und wir suchen einen ruhigen Platz, wo wir unser Zelt aufstellen können, einen ruhigen, sicheren Platz, der aber ein bisschen eben
ist. So viel Information willst du auf diesen Zettel machen? Ich dachte, das ist so ein Satz. Wir suchen einen sicheren Platz zum Zelten. Oder wo können wir unseren Zelt
hin? Ich würde schon noch die... Also müssen wir auch immer noch mal ausdiskutieren. Ja, okay. Aber so ein Zettel, den man halt im Zweifelsfall, also in allen Sprachen, wo wir halt durchfahren, den man dann halt jemandem einfach mal vorzeigen kann, damit sie einen irgendwie einordnen können und damit sie uns dann vielleicht einen schönen Zeltplatz zeigen.
Ja, ich glaube, das war es auch eigentlich so an Vorbereitungen. Ich mein, wir haben jetzt hier noch diverse andere Vorbereitungen zu tätigen mit dem Auszug und irgendwie so Verabschiedung. Für immer weg aus Berlin. Ja, aber ich glaube, für die Reise haben wir natürlich packen, aber wie man packt, das müssen wir jetzt nicht auch noch besprechen.
Nö, ich denke, jetzt haben wir gleich 50 Minuten.
Ja, das müsst ihr euch erstmal alles angehört haben, ihr Armen.
Ja. Genau, dann verabschieden wir uns. Bei Fragen, Kommentaren, Wünschen, wie auch immer, könnt ihr uns, wie schon beim letzten Mal erwähnt, an berlinbakubike@gmail.com schreiben oder über unsere privaten Kontaktdaten, so ihr sie denn habt.
Ja, und das nächste Mal sind wir vielleicht schon auf der Reise, vielleicht ist es unsere letzte Nacht hier, wer weiß. Wir werden uns melden, ihr werdet von uns hören, ob ihr wollt oder nicht.
Ciao.